Gottesdienst. Ich hier so alleine. Genau. Also, wir sind in dieser Reihe. Das wisst ihr schon, ich wiederhole das immer gerne, weil man weiß dann so ein bisschen, wo man herkommt und wo wir heute sind. Also, das Thema finde ich super wichtig. Ich freue mich, dass wir uns so viel Zeit nehmen dafür in unseren Gemeinden. Wir machen das in Dagersheim auch, so wie ihr hier in Schöneich. Der erste Teil, Evangelium verstehen. Was ist die gute Botschaft? Was sagt uns Gott? Was ist das Wertvolle dran? Und dann erleben. Mein persönlicher Eindruck ist, da brauche ich am meisten Nachhilfe. Ja, so das Verstehen, darauf werde ich getrimmt, seit ich Christ bin. So, und das Weitersagen, das kommt auch schnell. Unser dritter Teil, da sind wir jetzt. Nicht? Oh, genau. Teilen. Und mir persönlich ging es fast zu schnell über das Erleben. Da werden wir heute so ein bisschen zurückgucken, weil ich glaube, dass man das nicht trennen kann. Ich glaube, das ist eine Reihenfolge. Erst musst du es verstehen, irgendwie schon. Sonst kannst du nicht mitreden, sonst weißt du nicht, was das Evangelium ist. Und dann ist es wichtig, dass Gott dein Herz berührt. Sonst ist es wie Gedichtaufsagen in der zweiten Klasse, in der Schule. Du guckst, dass du keinen Fehler machst, heißt es die oder das. Und ja, aber kommt es dann von Herzen? Aber wenn du Jesus begegnest, wenn du ihn erlebst, wenn du weißt, warum das so wertvoll ist, wenn es dein Leben verändert, dein Herz berührt hat, ich glaube, dann ist das Weitersagen auch ganz anders. Und wir haben heute so ein bisschen komisches Thema, auch mittwochs fromm Leben. Also keine Angst vom nächsten Mittwoch, ich meine nicht nur den Mittwoch, ich meine irgendeinen Wochentag und zwar die ganze Woche. Und ich glaube, dass sich Gott das genauso gedacht hat, dass unser Leben mit Jesus und unser sonstiges, ganz normales, weiteres Leben, dass das nicht getrennt ist. Wir haben als Familie ja 4,5 Jahre in Brasilien gelebt und mein Freund Sepp in Brasilien lebte noch viel länger als wir da, ist ein Schweizer. Und der hat dann irgendwann sein gebrauchtes Auto an einen offensichtlich frommen Autohändler weiterverkauft. In dessen Ausstellungsrahmen lag eine große, ausgeschlagene Bibel mitten zwischen den Autos. Und sie haben dann einen Preis vereinbart, eine Ratenzahlung vereinbart. Das ist in Brasilien sehr häufig so. Und dann kam die Zeit, aber kein Geld. Der Autohändler hat nicht gezahlt. Und dann ist er hingegangen und gesagt, hey, da klappt was nicht. Und dann hat er ihm alles erklärt, warum das diesmal nicht ging. Und dann nächsten Monat denselben Ärger. Und dann kam nur ein Teil der Summe oder gar nichts. Und irgendwann sagt der Sepp zu ihm, hey, du bist doch Christ, die Bibel liegt im Geschäft. Sollen Christen nicht ihr Wort halten? Und dann sagt der Autoverkäufer im Brust und der Überzeugung, also Glaube und Geschäft, das sind zwei Paar Schuhe. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja, genau, wir sind nicht der Autohändler in Brasilien, wir merken das. Ne? Wir müssen lachen, wenn wir sowas hören. Aber die Frage ist doch, wie nah bist du mit deinem Christsein am Autohändler? Hat dein Christsein etwas mit deinem Leben am Mittwoch oder am Montag oder am Dienstag oder am Donnerstag oder am Freitag in der Woche zu tun, mit deinem Alltag, mit deinem Beruf, mit deinen Kontakten in der Woche? Darauf wollen wir heute schauen. Und am Anfang habe ich uns ein paar falsche Überzeugungen mitgebracht zu Christsein und Beruf. Ich habe diesen Herrn hier gefunden. Im Internet steht, der ist irgendwie auf Pilgerreise auf dem Jakobsweg. Man hat das Gefühl, die zwei Welten passen nicht zusammen. So wie er da steht, könnte er in jedem Luther-Film mitspielen. Und dahinter so ein LKW-Container und so. Also irgendwie zwei Welten. Ist das so mit Christsein und Beruf? Sind das zwei Welten? Und der erste Irrglauben, der in die Richtung geht, ist die Frage, ist Christsein eigentlich Privatsache? Ist das so? Und ich glaube, da steckt so dieses falsche Trennen dahinter, dass das Heilige, was ich am Sonntag mache, was ich in der stillen Zeit mache und das Säkulare, ein bisschen wie der Autohändler, ne? Es ist doch meine Privatsache, dass ich glaube und die Bibel schlage ich auf, weil in Brasilien machen das viele, an vielen LKWs steht irgendwie so ein Spruch, dass Jesus lebt oder so und es gibt auch einen christlichen Aberglauben, sie hoffen dann, dass sie weniger Unfälle haben. So, ja, aber die Frage ist, was ist in meinem Leben? Was ist er da auch? Und ist Christsein Privatsache, was niemand was angeht, oder bringe ich mein Christsein mit, wenn ich Leute treffe, irgendwohin? Also ich glaube, das ist falsch, dass Christsein Privatsache ist. Jesus ist immer bei dir. Warum solltest du ihm während der Arbeit, bei deinen Kontakten, im Gespräch mit deinen Nachbarn, wo auch immer du bist, warum solltest du ihm da nicht auch folgen? Genau, in der Bibel steht dazu, in Kolosser, daher werden wir heute einige Verse daraus hören, Kolosser 1, 15 bis 16, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene. Vor allem Geschaffenen war er da. Denn durch ihn wurde alles geschaffen im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Also wenn Gott alles geschaffen hat, dann auch deinen Arbeitsplatz, oder? Und dann hat er dich auch mit Absicht genau dorthin gestellt, in deine Arbeit, in deine Kontakte und Bekanntschaften. Und die Frage ist, wofür bist du dort berufen? Was will er dort durch dich tun? Christsein und Alltag. Ich habe noch so einen Satz mitgebracht, den man vielleicht denken könnte. Mein Beruf, meine Arbeit hat irgendwie kaum geistlichen Wert. Und am wertvollsten ist vielleicht so, je mehr ich für Jesus tue. Also als ich nach Deutschland kam, als junger Christ zum Glauben gekommen, bin ich in Frankreich. Und in Deutschland, die Gemeinde, die Gott mich dann geführt hat, war auch eine Gemeinschaft, eine landeskirchliche Gemeinschaft. Und in dem Gemeinschaftshaus in der oberen Etage wohnten drei Diakonissen. Da war noch so eine Station von Diakonissen, die konnten sie bestücken mit den Damen mit viel geistlicher Erfahrung. Und da hatte ich so den Eindruck, also, wenn du in den vollzeitlichen Dienst gehst, das ist viel mehr wert. Dann strahlt die Sonne und das ist einfach klasse und dann steigst du auf so irgendwie. Und wenn du dann auch noch ins Ausland gehst, deswegen, also Missionar, das ist ja noch mehr. Und das waren sehr liebe Damen, von denen habe ich auch gelernt im Glauben, aber an der Stelle, glaube ich, stimmt was in der Wertung nicht. Das ist nicht so. Also wir wissen ja zum Beispiel, wenn wir die Bibel genau angucken, kriegen wir raus, Johannes der Täufer, der Vorläufer von Jesus, der kam aus einem Priesterhaushalt. Ja, Vater war Priester, Zacharias, kannst du nachlesen in der Bibel. Also mit Google oder Konkordanz altmodisch kann man ja den Namen Zacharias suchen und schon trifft man auf seinen Vater und dann sieht man, aha, tatsächlich, der war ein Berufsfrommer, der war Priester. Aber Jesus selber, ja, der kommt aus dem Handwerkerhaushalt. Also ist offensichtlich nicht die schlechtere Startposition. Gott hat ihn nicht in einen Priesterhaushalt geschickt oder keine Ahnung, was es da Vergleichbares Frommes gibt, sondern sein Vater war ein Handwerker. Wir gucken nochmal in Kolosserbrief, Kapitel 3, ab Vers 23 steht, bei allem, was er tut, ihr könnt mitlesen, bei allem, was er tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr direkt dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus dem Herrn. Also bei allem, was wir tun, das heißt auch mein Beruf, das hat einen Wert vor Gott. Und mach das so, dass du in dem Bewusstsein dort bist, Jesus ist dabei und ich tue es auch für ihn und ich tue es mit ihm. Ich sag mal so, wir nehmen mal den Mittwoch so ganz zufällig, Mittwochs Geschirr abwäscht, ja, sagen wir mal, da ist Jesus dabei. Und wenn du, sag ich mal, so einen Berg von deiner Familie wegräumst, dann findet er das gut. Ich kenne einen Single-Haushalt, der hat leider sehr viel Geschirr und wenn du da abwaschen wolltest, du könntest das gar nicht, weil die zwei Becken sind so voll, er spült dann so eine Alibi-Tasse und hat das Problem wieder vor sich hergeschoben und es ist gut, wenn du das machst. Es ist gut für die Menschen, die mit dir wohnen und auch wenn du alleine bist, du tust was Gutes. Und Jesus ist dabei, der findet Abwaschen nicht öde, der geht da nicht so lange raus. So ganz praktisch, ja? Du kannst deine ganze Woche mit Jesus leben und es ist gut, was du machst. Jesus findet es gut. Also hat mein Alltag geistlichen Wert? Ich freue mich, wenn du jeden Tag auch die Zeit findest, Bibel zu lesen, weil das hat auch einen Wert, das kann dich fördern im Glauben. Aber deswegen heißt das nicht, dass Jesus das andere egal ist. Das heißt auch nicht, dass er dich so lange alleine lässt, sondern das hat alles einen Wert vor Gott. Gott kann ich nur in der Gemeinde dienen. Also, geht das nur in der Gemeinde, Gott zu dienen? Ich glaube, dass es biblisch ist, dass Gott dein ganzes Leben möchte. Und auch dein Arbeitsleben oder wenn du nicht mehr oder noch nicht oder aus anderen Gründen nicht berufstätig bist, dein Alltag, dein Leben, das ist Teil deines Lebens, um Gott zu dienen. Jesus hat doch gesagt, geht hin in alle Welt und nicht geht hin in die Gemeinde, oder? Also ich finde das klasse, dass ihr Mitarbeiter hattet. Wir waren eine richtig schöne Gruppe als das Team, was zu Beginn des Gottesdienstes gebetet hat. Das waren aber nicht alle, die hier was beitragen und es ist gut, wenn du dich hier engagierst. Anders funktioniert Gemeinde nicht und es ist ein gutes Zeugnis. Ich weiß, wir hatten in einer Dorfgemeinde mal einen schweren Sturm und dann ist eine große Scheune auf die kleine Scheune eines unserer Gemeindegliedes gefallen, eine alleinstehende Frau. Und dann waren wir mit 15 Leuten da und haben aufgeräumt nach dem Sturm. Die Versicherung wollte nicht zahlen, der Nachbar mit der großen Scheune wollte nicht zahlen, weil er sagt, das ist höhere Gewalt. Und im Endeffekt haben wir der Frau die Scheune wieder gerichtet. Und das hat im Dorf wirklich Eindruck gemacht, dass wir uns einbringen. Wenn ihr euch einbringt, das ist gut. Aber eben nicht nur in der Gemeinde, sondern überall. Überall ist es gut. Ich kann Gott in der Gemeinde dienen, ja, das ist gut. Und auch überall sonst, wo Gott dich hinführt, das ist auch gut. Okay. Wenn wir sagen, wir können Gott dienen, was ist dann unser Auftrag? Was ist Gottes Auftrag an dich? Ihr wisst das, oder? Ja? Hat jemand eine Antwort für mich? Ja, genau. Gottes Liebe weiter sagen. Es gibt mehrere richtige Antworten, nicht? Also war gar nicht schwierig. Ihr konntet ganz viele tolle Sachen sagen, wäre in vielen Fällen wahrscheinlich richtig gewesen. Bei der Reihe liegt es ja nahe, dass ich das mit dem Evangelium hören wollte. Aber es gibt doch diese Stelle, wo Jesus mal gefragt wurde, was ist das Wichtigste in der Bibel? Was ist das Wichtigste an Gottes Wort? Und dann sagt Jesus, in einem ist alles zusammengefasst. Und die Stelle, die liebe ich sehr und deswegen lese ich sie hier nochmal vor. Er wird also gefragt von einem Gesetzeslehrer, was ist das wichtigste Gebot von allem? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die du hast. Und das zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Für mich ist das einfach schön, dass es so einen Fokus gibt, weil in der Bibel kann man echt viele Sachen finden, wo Gott sagt, das ist gut, tu das und du wirst leben und so. Und manchmal habe ich das Gefühl, je nachdem, wie gerade die Predigt lautet, da denke ich, diese Woche mache ich das und nächste Woche redet er aber über was anderes. Ich, oh, ich muss auf das achten. Und so ist es aber nicht bei Gott. Bei ihm läuft alles zusammen und Jesus sagt, da läuft alles zusammen, bei der Liebe. Wenn du Gott liebst und deinen Nächsten und dich selbst, dann könntest du im Grunde alle anderen Sachen auch befolgen. Du wirst alles richtig machen. Und ich bin sehr froh, dass Jesus diese Frage gestellt wurde und er uns das beantwortet hat. Und jetzt müssen wir noch klären, wo ist die Quelle für so ein Leben? Wie hält man das durch? Also, nehmen wir mal an, ich war bisher zufrieden, so am Sonntag Christ zu sein und den Rest der Woche war ich dann der normale Carsten, ja? Und jetzt redet da der Pastor und sagt, alle 7 Tage Christ sein, immer volle Kanne und jeder Nächste ist eine Chance. Dann sage ich mir, ja was? Mein Leben ist so schon stressig, wie halte ich das denn durch? Wir brauchen da eine Quelle, die Quelle der Kraft, ne? Ich freue mich, dass der Edel Lutz offensichtlich auch über über Schalen gesprochen hat. Ich habe es gerade gehört. Total klasse, habe ich euch heute auch mitgebracht. Ich war im März im Kloster Maulbronn zum Tag der offenen Tür und da ist dieser Kreuzgang und mittendrin an einer Stelle steht dieser riesige Brunnen, Schalenbrunnen. Oben läuft das Wasser rein, wenn die Schale voll ist, läuft es über in die zweite, die auch voll ist, läuft es in die dritte und dann ist der ganze Brunnen voll Wasser und es geht wieder von vorne los. Also habt ihr euch mal gefragt, wie sowas in den Kreuzgang kommt? Also Kreuzgang. Das ist sozusagen der Platz, wo die Mönche stille Zeit gehalten haben. Ja? Da sind die immer im Kreis gelaufen und da ist wichtig, dass du nicht abgelenkt wirst. Also sieht also die Westseite wie die Nord, wie die Süd. So, ja, die sehen immer gleich aus und es soll dir helfen, wenn du läufst, dich auf Gott zu fokussieren. Und wenn du dann denkst, da soll jetzt aber doch was stehen, was sie angucken, warum haben sie denn da kein Kreuz hingemacht? Oder vielleicht Brot und Wein oder irgendwas, sowas ganz, ein Brunnen? Ich glaube, die Mönche sollten vor Augen haben, dass sie nicht die Quelle sind, sondern dass sie die Quelle brauchen, dass Gott die Quelle ist und dass sie sich erfüllen lassen sollen. Mich spricht dieses Bild total an und ich glaube, es zeigt eine Wahrheit, die wichtig für uns ist. Und die Idee dahinter ist, Gott schickt dich nie leer, mit leeren Händen in irgendeine Aufgabe, in eine Herausforderung, sondern er möchte dich füllen. Und von dem Überfluss, von dem, was überfließt, wenn du voll bist, dann ist es deine Aufgabe, ja, dass du weitergibst. Aber dann hast du auch was zum Weitergeben und du wirst nicht leer sein. Eine Schale, zumindest so eine festmontierte, die kriegst du eigentlich gar nicht leer, weil unten ist kein Loch drin. Ja, nur das, was überfließt, das kannst du weitergeben. Und ich glaube, das ist so Gottes Idee für dich. Deswegen nehmt das mit, das ist gut mit der Schale. Und ich versuche, Schale zu sein, dass ich nicht mit leeren Händen in die Woche renne, in die Herausforderung renne. Ich glaube, das hat sich Gott auch so nicht gedacht. Wo ist die Lebenskraft für so ein Leben? Es ist die Liebe Gottes. Und wenn wir dann fragen, was ist Gottes Auftrag für dich? Ich glaube, das funktioniert so: Gottes Liebe empfangen, dich von Gottes Liebe erfüllen lassen und Gottes Liebe weitergeben. Und Gottes Ziel mit dir ist dann in diesem Bild der Schale gesprochen, seine Liebe in dir läuft über. In der Bibel wird davon geredet, dass wir in Gott alle Fülle haben. Und ich glaube, das ist nah an diesem Bild mit der Schale. Die Frage an dich ist also, ist dein Liebestank voll? Hast du getankt bei Jesus? Ich weiß nicht, ob du so eine Tankanzeige hast, aber ich glaube, manchmal spürt man es, also auch wenn wir kein Auto sind. Und ich habe euch jetzt mal eine andere Schale mitgebracht, an der finde ich so schön, die läuft nicht an drei Stellen über, sondern komplett. Und im Hintergrund sind unscharf Menschen, aber das Wichtige ist, sie kann geben, sie ist voll. Ist das so bei dir? Ich wünsche es dir. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung für das, worüber wir heute reden. Was braucht dein Nächster? Und jetzt sind wir ganz nah an der Überschrift für unsere Reihe. Ich glaube, er braucht Gott, er braucht das Evangelium, er braucht diese gute Nachricht, wie er seine Schale vollkriegen kann. Es ist nämlich dieselbe Quelle. Und wenn du sie kennst, dann ist es gut, wenn du das weitergibst, wenn du das weitersagst. Glaubst du das, dass er auch Jesus braucht? Dass er die gute Botschaft braucht? Wenn das so ist und du willst das Beste für deinen Nächsten, dann, was heißt das dann? Wir haben es Teilen genannt in unserer Reihe. Ne? Ich erzähle euch mal was. Ich war nämlich 1986 in China als Rucksacktourist. Das war eines der ersten Jahre, wo man nach China konnte. Ich bin mit der Transsibirischen Eisenbahn nach China gefahren und konnte kein Wort Chinesisch. Und dann habe ich halt versucht, so, ich habe mir immer in jeder Stadt einen Stadtplan gekauft. Und dann habe ich die Zeichen auf dem Stadtplan mit den Zeichen auf den Straßenschildern verglichen und bin an fast jeden Ort gekommen. Aber es hat nicht immer geklappt. Richtig aufgeschmissen war ich, wenn es keinen Straßennamen gab. Dann war ich schnurstracks unbewaffnet. Und da liefen so viele Menschen an mir vorbei, die hätten das alle gewusst. Ja? Aber wie erfahre ich es? Wenn ich sie anspreche, ich versuche es auf Englisch oder meinetwegen Französisch, dann war immer so ein freundliches Schulterzucken und es kamen chinesische Worte, die ich dann wieder nicht verstanden habe. Und schließlich spricht mich jemand auf Englisch an, ein Chinese, und der fragt, can I help you? Und als ich dann sage, ich suche dies und dies Hotel, das soll hier in der Nähe sein, dann zeigt er nicht nur die Richtung, so gehen Sie da und an der dritten Ampel links und dann müssen Sie aufpassen, sonst verlaufen Sie sich wieder. So, diese Auskünfte kenne ich in meinem deutschen Kontext. Der ist einfach mitgegangen. Der hat gesagt, kommen Sie mit. Und er hat mich zum Hotel geführt. Also meine Erfahrung ist, dass Chinesen sehr freundliche Menschen sind. Ich hoffe, die Chinesen machen die Erfahrung in Deutschland auch. Würde ich mich für uns freuen. Wir fragen jetzt niemanden. Im Glauben bist du die Person, die den Weg weiß. Und viele um dich herum kennen den Weg nicht. Und viele fragen dich auch nicht. Aber du kannst deine Nächsten ansprechen, wie dieser freundliche Chinese mich angesprochen hat. Du bist nicht der Stadtführer für alle Menschen, aber du bist der Wegweiser für die Menschen, denen du begegnest. Hauptsächlich für die, die du regelmäßig und öfter siehst. Gott sagt das in der Bibel so: So sind wir nun Botschafter für Christus. Und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Du und ich, wir sind Botschafter für Jesus. Und wenn wir mal weiter darüber nachdenken, wo denn das passieren kann, es gibt so einen Satz, den ich auch schon gedacht habe, dass ich kaum Kontakt zu Nichtchristen habe. Es stimmt fast nie, glaube ich. Ich habe mal gemerkt, ich bin ja unheimlich oft umgezogen, aber dann sind es doch 6, 8 Jahre, wo ich immer denselben Nachbarn habe. Und dann habe ich mir gedacht, was hat denn dieser Nachbar davon, dass 8 Jahre lang ein Frommer neben ihm wohnte? Hat er irgendwas gekriegt, außer dass ich vielleicht überdurchschnittlich freundlich Guten Morgen sage am Gartenzaun? Also ich meine, das wird ihm nicht helfen, wenn er mal vor Jesus steht, habe ich mir so gedacht. Und wenn du einen weltlichen Beruf hast und nicht wie Zacharias oder ich einen Frommen, ja, dann verbringst du ja sehr viel deiner frei verplanbaren Zeit, wenn man den Schlaf mal abzieht, mit Nichtchristen. Haben die was davon, dass du Teil des Teams bist? Ich glaube, der Arbeitsplatz ist häufig der Ort mit den meisten Beziehungen zu Nichtchristen. Petrus hat mal geschrieben, 1. Petrus 3, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Für mich heißt das nicht in erster Linie, wenn er fragt. Er hat mich nicht gefragt, also brauche ich nichts sagen. Ja, dass wir den Vers an der falschen Stelle packen, sondern bist du vorbereitet? Liegt es dir auf der Zunge? Würdest du es ihm gerne sagen, wenn sich die Gelegenheit bietet, was deine Hoffnung ist? Also ich kenne das, dass so ein Gespräch sich ergeben hat und ich fing an zu stottern. Ja, so irgendwie wusste ich nicht, wo ich anfangen sollte. Und dann kamen so christliche Floskeln und der andere war nicht schlauer, ja, durch meine Antwort. Oder du gibst dann volle Kanne und holst auf und nach 10 Minuten merkst du, wie der andere den Fehler bereut, dass er dich gefragt hat. Und es ist viel zu lang. Es ist gut, wenn du alle Zeit bereit bist. Und ich glaube, das schreibt uns hier Petrus, dass du eine Antwort hast und dass du sie gern unter die Leute bringst. Zum Beispiel, wenn dich einer fragt, aber an anderer Stelle vielleicht auch, weil es passt und du bietest ihm diese gute Nachricht an. Und meine Frage ist jetzt, können wir als Gemeinde, können wir dich unterstützen? Ich finde das total klasse, dass der Edi hier war. Ich glaube, er hat was richtig Gutes gesagt. Bei uns war der Uli Probst vor einem halben Jahr im Herbst mit einer ganz, ganz ähnlichen Sache. Auch Schulungsabende mit dem Ziel, uns fähig zu machen, was Gutes weiterzugeben, etwas weiterzusagen, was Gutes, was authentisch ist, was Teil von dir ist und was dem anderen hilft. Sag es ehrlich deiner Gemeinde, wenn dir das nicht reicht. Wenn du sagst, ich brauche aber mehr, das war auch gut oder vielleicht nicht gut, je nachdem, wie du es erlebt hast, aber mir fehlt immer noch was. Dann lasst uns drüber reden, damit wir gemeinsam uns helfen können, dass wir den Auftrag, den wir ja tatsächlich haben, auch ausfüllen. Ich denke mal, wenn man so in diesem berufsmäßigen Denken bleibt, der Gottesdienst und andere Gemeindetreffen, das sind die Dienstbesprechungen. Und dann im Leben, im Alltag, in der Woche, ist der Dienst, die Arbeit als Vergleich. Und noch was, wir ordinieren, berufen und senden ja gerne zum Beispiel Missionare. Ich weiß, ihr habt auch Missionare, für die ihr betet, die im Heimatdienst hierher kommen. Sowas ist total klasse. Aber auch du bist ein Gesandter an deinem Platz. Wir hatten den Vers schon mit Botschafter an Christi Stadt. Vielleicht ist es eine Idee, dass du dich segnen lässt für deine Arbeit bei Daimler oder wo auch immer du bist oder im Kindergarten oder für deinen Dienst in der Woche, für die Kontakte, die du hast, auch wenn du im Moment nicht berufstätig bist. Ich finde es gut, wenn wir in dem Bewusstsein gehen. Das steckt ja in diesem Bild Botschafter an der Stelle von Jesus, dass wir in unserem Leben gestellt und gesandt sind. Und das dürfen wir uns auch gegenseitig zusagen. Wir reden ja von Sendung, ne? Also eine einfache Art zu senden. Als ich ein Kind war, hat meine Mama mir die Milchkanne in die Hand gedrückt und hat gesagt, geh Milch holen. Bei uns gab es einen kleinen Lebensmittelladen und da konnte man die Milch so pfft, die Milchkanne. Und meine Herausforderung war, die Kanne voll wieder nach Hause bringen. Weil ich halt ein lebenslustiges Kind war und das klappte nicht immer. Genau, aber die Sendung war klar und eigentlich einfach. Und eine komplizierte Art von Senden ist, wenn die Bundesrepublik Deutschland einen neuen Botschafter in Namibia installiert. Ja, das ist dann so, das gibt es ganz viele Verfahrensschritte, der braucht Papiere, der wird ausgesandt, der muss sich da vorstellen und so. Aber das ist ja das Wort, was wir in der Bibel haben. Du bist Botschafter für Christus, du bist gesandt. Du bist Gottes Botschafter in deiner Familie, in deinem Umfeld, unter deinen Nachbarn, an deiner Arbeitsstelle, wo auch immer, im Sportplatz vielleicht, Sportfeld, Sportverein. Genau. Und noch eine Frage, wenn du im Beruf eine Gruppe leitest und du bist Christ, bist du nicht ein Stück weit auch ihr Pastor? Du hast Verantwortung für die Gruppe, beruflich, dass der Teil der Produktion funktioniert, wo du bist, aber Arbeiten mit Menschen hat ja immer auch eine menschliche Komponente. Hilft es dir zu denken, ich bin jetzt der Botschafter für sie, sowas wie ein Pastor? Mir wurden Menschen anvertraut. Und noch eine Frage, weil wir gerade beim Fragen sind. Wo ist denn der SV Schöneich? Könnt ihr mir das sagen, wo der ist? SV Schöneich, schon mal gehört? Hier, ne? Ja, aber wisst ihr was? Nur im Moment, weil du und ich, weil wir da sind. In der Woche ist der SV Schöneich da, wo du dann bist. Und das ist ja hier nur ein Gebäude. Wenn hier der Karnevalsclub übernimmt, dann sieht das Gebäude noch genauso aus, aber es ist nicht mehr der SV Schöneich. Aber solange du mit Jesus lebst und das deine Gemeinde ist, ist der SV Schöneich da, wo du bist. Und das gilt jeden Tag in der Woche, ne? Wie gehst du mit Jesus durch deinen Mittwoch, durch deinen Alltag, durch deine Woche? Mit welchen Leuten hast du sowieso zu tun? Vielleicht holst du Kinder vom Kindergarten ab, vielleicht wartest du vor der Musikschule, du hast Kollegen an der Arbeit, du bist im Sportverein oder du gehst mit deinem Hund Gassi. Ich glaube, neben deiner Familie sind das deine Nächsten. Und wo sind deine Anknüpfungspunkte? Ich glaube, im Berufsumfeld ist das schwieriger, weil du stehst unter dem Druck, dass du für was bezahlt wirst, was klar definiert ist. Finden, denke ich, selten während der Arbeitszeit statt, diese Gespräche über den Glauben, aber vielleicht in der Pause, in der Kantine oder danach. Meine Frau hat zwei Kolleginnen eingeladen zum Frühstück zu sich. Das ist im letzten Moment gesundheitsbedingt geplatzt, aber die Idee fand ich total klasse. Ich hätte mich dann zurückgezogen, weil mich kennen sie ja nicht. Aber so eine Möglichkeit, einfach weiterzugehen als das Freundliche, eigentlich verstehen wir uns, was am Arbeitsplatz möglich ist. Freundschaften mit noch nicht Christen schließen. Bereitschaft, sich gebrauchen zu lassen. Freiräume schaffen dafür, weil ich glaube, wenn man merkt, oh, ich habe ja einen Job für Jesus und ich bin jetzt schon voll ausgelastet, dann hat das auch damit zu tun, weniger zu tun und das dafür im Segen. Freiräume schaffen, glaube ich, ist ein wichtiges Stichwort für uns alle, weil unsere Welt an sich wird immer schneller. Und auch ganz, ganz gut, weil du sie haben darfst von Gott her, mit Gelassenheit. Du musst jetzt nicht denken, oh, ich bin zu dem Pastor nach vorn gegangen, ich habe das Angebot angenommen, der hat für mich, für Daimler gebetet und jetzt wird er mich nächste Woche anrufen und fragen, was ist denn mit deinen drei Kollegen, haben die sich alle bekehrt? Ja, so diesen Druck nehmen, auch den du dir vielleicht selber machst, das ist nicht nötig. Gott hat auch ganz viel Zeit und Gelassenheit und mit der darfst du sein Zeuge sein. Ich kann den Leuten nicht fünfmal erzählen, dass sie das Evangelium brauchen. Damit würde ich sie nur verjagen. Aber wir können zusammen, weiß ich nicht, Billard spielen, essen, über die Probleme und Herausforderungen reden und ich kann dann für sie beten. Und zwar, wenn ich mit ihnen geredet habe, noch ganz anders für sie beten. Ich biete öfter Menschen an, wenn sie mir vom Problem erzählen, dass ich gleich für sie bete, in ihrer Gegenwart. Und ziemlich erfreut, freudig überrascht haben, das auch schon ganz oft Nicht-Christen bei mir angenommen. Die haben sich nicht bekehrt, aber die sagen, oh, das ist schön, wenn du das machst, vielen Dank. Manche hatten feuchte Augen, wenn ich Amen sage, die Augen wieder öffne. Beten. Menschen kommen zum Glauben, weil sie die Botschaft Christi hören und das Wort Gottes sie verändert. Aber damit sie die Botschaft hören können, müssen sie erst hören wollen. Und da setzt Beziehung ein. Dass sie einen kennen, wo sie den Eindruck haben, der hat etwas, was mir auch gut tun würde, wonach ich Sehnsucht habe. Das war mein Grund, mich zu bekehren. Ich habe Menschen kennengelernt, die waren freundlicher und mutiger, als ich es mir selber zugetraut hätte. Und ich habe gesagt, das will ich auch. Ich lasse mir das zeigen. Und dann haben sie mit mir gebetet, haben mich zum Glauben an Jesus geführt. Ich habe euch nochmal eine Formulierung aus der Bibel mitgebracht, wieder im Kolosserbrief, diesmal Kapitel 4, Abvers 5. Seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Okay, ich glaube, ihr habt es gehört beim Edel Lutz, die Reihe läuft schon eine Weile. Und wie setzen wir es um? Wie kommt es in meinen und deinen Alltag? Und mir ist wichtig, wieder zur Schale zu kommen. Denke dran, dass Gott die gefüllte Schale überlaufen lassen will. Und dann tu einfach, was er sagt. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Vielleicht ermutigt er dich, Dinge auszuprobieren, die der Edel Lutz erzählt hat. Oder die du hier auf einen dieser Kärtchen gezogen hast. Habt ihr die noch irgendwo liegen, diese Action-Cards? Gibt es auch gelbe oder bisher nur blaue? Also was auch immer ihr da findet, kann ja so ein Anstoß von Gott sein. Nehmt euch einen mit und guckt mal, ob ihr nicht leichtes Herzklopfen kriegt und sagt, oh, das sollte ich ausprobieren diese Woche. Ich habe euch noch was mitgebracht, vielleicht wollt ihr segnen. Das war ja einer der Kernverse. Ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein. Ich habe euch eine Definition von Segen mitgebracht, die funktioniert so. S von Segen, starte mit Gebet. Frage Gott, wer die Menschen sind, die er dir aufs Herz legt. Also nicht Gießkanne, sondern ganz gezielt, lass dir einen Menschen zeigen und wie du für sie ein Segensbringer sein kannst. E, Essen. Da hatten wir ja in der Moderation schon einen Fokus drauf, dass das eine gute Idee ist. Verbringe Zeit und habe Gemeinschaft mit den Menschen, die Gott dir aufs Herz legt. G, gut zuhören. Also das müsste ja eigentlich zuhören heißen, aber dann kann man es nicht aussprechen. Gut zuhören. Sei aufmerksam, wenn andere von ihrem Leben erzählen. Das ist eine Wertschätzung. Das verlernt man leicht in unserer lauten Welt. Gut zuhören, Nöten begegnen. Und es kann auch passieren, dass du in manchen Themen ganz praktisch die Antwort auf Nöte bist, also dass du helfen kannst, aber zumindest hören, mittragen. Und Ehe hatten wir schon, erzähl deine Geschichte, dann kommt Segen raus, wieder ein System, was du umsetzen kannst. Ich glaube, es gibt viele Hilfen. Die Frage ist, was machst du, was machen wir? Vielleicht führt dich Gott auch noch ganz anders. Du wirst nicht ausprobieren, was der Ede erzählt hat. Nicht das hier. Ich glaube, dass Gott so kreativ ist wie niemand sonst. Er kennt dich. Er hat dich als einen einmaligen Zeugen geschaffen. Er weiß, welche Botschaft dein Nächster braucht. Und Gottes Plan ist gut. Und er will dich an seinem guten Plan beteiligen. Der wichtige Grundsatz, den wir heute mitnehmen, keine Trennung von dem Heiligen, vom Glauben und vom Säkularen, der restlichen Welt, sondern das ganze Leben für Gott. Ich habe dir zum Abschluss ein kleines Programm geschrieben. Das ist so ein Programm in 4 Schritten. Punkt 1, Gottes Liebe empfangen. Schale wird voll. Punkt 2, Gottes Liebe weitergeben. Schale läuft über. Punkt 3, Botschafter für Christus im Alter sein. Punkt 4, springe zurück zu 1. Und den Punkt 4, den kannst du in jeder Zwischenschritt machen. Kannst du das, wenn du vorher merkst, es ist nötig. Zurück zu 1 passt immer. Ihr Lieben, nehmt mit, was Gott euch aufs Herz legt. Wir haben tatsächlich einen gemeinsamen Auftrag. Und Gott hat Gemeinde erfunden, damit wir uns unterstützen können auf diesem Weg. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass schon die Mönche wussten, dass wir uns füllen lassen müssen von dir und dass wir manchmal Bilder brauchen, um daran erinnert zu werden. Jesus, ich bitte dich darum, dass wir immer wieder zurück zur Quelle kommen, dass wir uns füllen lassen von dir, dass wir auch erleben, dass du uns reich machst. Du hast gerufen, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und du willst uns erquicken und daran halte ich mich fest, Herr. Ich glaube, dass das die Wahrheit ist. Ich habe es schon erlebt und ich wünsche uns allen, dass das unsere Erfahrung in der vor uns liegenden Zeit ist. Dass du gut bist. Dass bei dir das Leben ist und dass du uns so reich machst, dass wir Leben weitergeben können als deine Zeugen. Dazu segne uns doch. Amen.